Prediger 10. Kapitel 10 ist eigentlich so ein Kapitel über Torheit und Kontrast von Torheit, ist natürlich Weisheit. Aber je nachdem, wie man zählt, ich glaube, kommt 9 Mal oder mehr das Wort Torheit oder Tor vor. Also ziemlich oft, und das ist vom Charakter hier fast so wie die Sprüche, so Weisheitssprüche, Kontraste. Und im Vers 1, im Vers 10 sehen wir, wie zerbrechlich eigentlich ein guter Ruf ist. Oder das Positive ist Weisheit und Ehre. Und dass eine Torheit eigentlich viel kaputt machen kann, was man lange Zeit aufgebaut hat. Deswegen ist es wichtig, dass wir wirklich jeden Tag bewusst weise leben. Als Christen können wir uns nicht leisten, mal eine Auszeit zu nehmen und von dem geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Der Teufel macht auch keinen Urlaub. Wir können uns das auch nicht leisten. Seid wachsam alle Zeit, uns der Herr gesagt. Vers 1 sagte hier, Tote fliegen lassen, das Öl des Salbenmischers stinken und gären. Ein wenig Torheit hat mehr Gewicht als Weisheit und Ehre. Ein sehr eindrückliches Bild, ne? Hier eine Salbe oder was, dann stelle ich ein Parfüm vor, wenn das besser passt, das Bild. Auf jeden Fall was Gutes, was Schönes, und dann fliegt eine Fliege rein und die bringt irgendwie chemisch dieses ganze Gemisch da durcheinander und es fängt an zu gären. Eine Fliege bringt den ganzen Mix zum Stinken. Jesus hat so ein Bild gebraucht vom Sauerteig, na, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Wenn wir das in dem Sinn gebrauchen wollen, noch dieses selbe Bild eigentlich, dass ein bisschen etwas viel von etwas anderem kaputt machen kann oder verändern kann. Und das bisschen hier ist die Torheit. Und das viele, das Gute, ist Weisheit und Ehre. Also Ehre wahrscheinlich auch in diesem Sinn von einem guten Ruf. Und wie schnell kann das passieren? Und wenn wir uns umschauen, wie oft ist das passiert? Dass ein unachtsamer Moment oder ein Fehltritt oder eine Dummheit ganzes Leben, ganzen Ruf zerstören kann. Wir können an offensichtliche Dinge denken, wie an Pastoren, die in Sünde gefallen sind, die einen riesen erfolgreichen Dienst aufgebaut haben und viele Menschen beeinflusst haben, und dann irgendwann lesen wir davon, oh, was ist passiert, es ist so ruhig geworden um den, ah, da war irgendwas. Irgendwo mit einer Frau, mit der er Seelsorge gemacht hat, Ehebruch gefallen, oder vielleicht nicht mal, nur ein dummes Ding, eine dumme Situation, und hat nicht aufgepasst und sein ganzer Dienst ist ruiniert. Das, was hängen bleibt, ich meine, David ist so ein Beispiel eigentlich, wenn wir an David denken. Eins, was uns immer einfällt, ist, okay, David und Bathsheba, ne? Das war ein Moment in seinem ganzen Königtum, 40 Jahre oder mehr, und was er alles Gutes getan hat, aber irgendwie ist dieser eine Moment der Sünde, der Torheit, befleckt sein ganzes Leben eigentlich, sein ganzes Zeugnis. Und ich denke an den Zinedine Zidane, der für sein Abschiedsspiel bei der WM, ne, ich glaube Finale oder Semifinale, ne, diesen Kopfstoß gemacht hat gegen den Materazzi, erinnert ihr euch noch? Und hätte sich eigentlich feiern lassen können, das war der Abschluss seiner Karriere, Weltfußballer, alles, und dann durch Zorn, ein Moment, der andere hat ihn provoziert natürlich auch, bewusst, Und er hat ihn mit dem Kopf so niedergestoßen, ist ausgeschlossen worden. Frankreich hat das Elfmeterschießen verloren damals gegen Italien. Und er hat sich in die Kabine verkrochen, ist nicht mehr rausgekommen. Das war sein letztes Spiel, das war die Krönung einer Weltmeisterkarriere. Und wer weiß, wenn er mitgeschossen hätte bei den Elfmetern, hätten sie vielleicht die Weltmeisterschaft nochmal gewonnen. Das wäre ein krönender Abschluss gewesen, aber wenn wir an ihn denken, das ist das Ende seiner Karriere. Eine Dummheit. Und so ist es in vielen Bereichen unseres Lebens. Ne? Man kann durch eine Lüge Vertrauen, das über viele Jahre gewachsen ist, kaputt machen und enttäuschen, und das dauert dann oft wieder sehr, sehr lange, bis es wieder gewonnen ist. Ich glaube, Salomo will uns hier sagen, wie wertvoll Weisheit ist und wie wertvoll ein guter Ruf ist, auch in Beziehung mit Gott, was wir uns da aufgebaut haben oder was er in uns gebaut hat. Auf der anderen Seite auch, wie es zerbrechlich es ist. Dass wir wirklich ständig auf der Hut sein müssen. Nicht, dass wir perfekt sein können oder zumindest aus eigener Kraft. Aber wir müssen wachsam sein. Wacht alle Zeit, sagt uns der Herr. Wenig Torheit hat mehr Gewicht als Weisheit und Ehre. Das kann viel kaputt machen. Also, fällt euch ein Beispiel ein noch dazu, wo ihr das erlebt habt oder beobachtet habt?
Ich war gerade heute Abend bei meiner Nachbarin, ne? Und der Ehemann, der ist schon ein bisschen dement, gell, und so. Dann hat sie erzählt, und sie muss sich wirklich abschaffen, der ist auch so schwer geworden und er kann sich nicht mehr anziehen und ne? Dann hat sie gesagt, weißt, gestern bin ich wirklich voll ausgeflippt. Also die ist wirklich lieb, was die alles macht und tut, ne? Hat sie gesagt, und da war ich einkaufen, war beim Arzt, hat was verschreiben lassen, und dann hat es halt länger gedauert, hat sie gesagt, und wie ich heimgekommen bin, da ist er aufgebraust, wie lange bleib ich dann du weg? Na, du bist schon so lange weg, ne? Er hat halt gewartet, ne? Hat sie gesagt, dann sagt er, ich habe solche Angst gehabt um dich, nicht um dich, sondern ums Auto.
Oh nee.
Hat sie gesagt, also da bin ich mal ausgeklickt, hat sie gesagt, das muss ich nicht. Entweder wollte er jetzt damit ihr nicht zu zeigen, wie er besorgt ist. So ein dummes Wort kann alles kaputt machen.
Aber es bin ich auf jeden Fall nicht gut angekommen. Ne?
Aber so ein dummes Wort kann alles kaputt machen. Ne? Ja. Nicht wegen dir, wegen dem Auto. Ist doch zu ersetzen, Auto. Ne? Aber so habe ich es nicht gemeint. Hat nur gesagt. Aber sie sagt, also das war für mich gut. Ne?
Ja. Kommen wir später auch noch dazu über das Reden. Ne?
Nee, aber es ist
das leichtfertige Reden.
Ja.
Ist auch ein Zeichen des Toren.
Ja.
Das zwar heißt es, der Verstand des Weisen ist zu seiner Rechten und der Verstand des Toren zu seiner Linken. Und auch wenn der Tor auf dem Weg geht, fehlt ihm der Verstand und er sagt jedem, er sei ein Tor. Also, das Bild von links und rechts, wir sagen in unserer Kultur, jemand hat zwei linke Hände zum Beispiel, also links ist so ein bisschen ein Symbol für das Unweise, das Ungeschickte, das, denk an Indien, die linke Hand ist die Hand für das Schmutzige, na, das ist die Hand ohne Ehre, und die rechte Hand ist die Hand, mit der man begrüßt, na, und die Geschick hat, die gesegnet ist sozusagen in diesem Sinn. Also Verstand des Weisen, der Weise ist immer der Gottesfürchtige auch, der mit einer geistigen Perspektive lebt, mit einer ewigen Perspektive. Sein Verstand ist in seiner Rechten, also der ist gesegnet, das ist gut, das bringt gute Frucht, aber auf der anderen Seite der Verstand oder das Herz des Toren ist zu seiner Linken. Der hat einfach dumme Dinge im Kopf und im Herzen, und was er macht, ist ja eigentlich zu seinem eigenen Schaden. Oft, das werden wir auch noch sehen im Abschnitt. Und auch wenn der Tor auf dem Weg geht, fehlt ihm der Verstand, und er sagt jedem, er sei ein Tor. Also er trägt seine Torheit zur Schau. Irgendjemand hat mal gesagt, es ist besser zu schweigen und die Leute denken, dass du ein Weiser bist, als... Nee, umgekehrt. Das. Ja, genau. Also du machst den Mund auf und du beseitigst so jeden Zweifel, dass du ein Tor bist. Also der Tor, diese Torheit, selbst wenn es äußerlich, wenn er äußerlich so auf dem richtigen Weg unterwegs ist, so äußerlich okay ausschaut, aber er kann es eigentlich nicht wirklich verbergen. Jesus hat es auch gesagt, ne? Was im Herzen ist, das wird hervorkommen. Gesagt, das Problem ist nicht, was ihr esst, ne? Was in euch reinkommt, sondern eigentlich aus euch rauskommt. Und das, was im Verborgenen geredet ist, das werden die Spatzen von den Dächern pfeifen. Man kann es nicht wirklich verbergen, was im Herzen ist. Und so auch ist es offensichtlich. Und jetzt sehen wir den ersten Toren. Er wird uns, glaube ich, so vier Beispiele geben hier. Erste Beispiel ist ein törichter Herrscher. Also jemand, der Einfluss hat. Und er sagt im Vers 4, wenn der Zorn des Herrschers gegen dich aufsteigt, so verlass deinen Platz nicht, denn Gelassenheit verhindert große Sünden. Jetzt ein Tipp für uns, wenn wir mit törichten Herrschern konfrontiert sind, weil Zorn ist Torheit. Ne? Wenn wir unseren Zorn freien Lauf lassen, dann tun wir selten weise Dinge. Ne? Wir sollen langsam zum Zorn sein. Gelassenheit verhindert große Sünden. Also er sagt, verlass deinen Platz nicht. Bleib auf deiner Position. Lauf nicht weg. Gleich, wenn dein Vorgesetzter mal töricht ist oder unweise ist oder wenn es mal ein bisschen schwierig ist für dich. Vielleicht ist er Choleriker und er flippt aus. Und oft ist es ja so bei den cholerischen Menschen, ne, dass geht schnell in die Luft, aber ist auch schnell wieder verraucht. Dann ist wieder alles okay. Und so, wenn du in der Situation gleich weglaufen würdest und das zu ernst nehmen würdest und dir es zu sehr zu Herzen nehmen würdest und deine verletzten Gefühle und so weiter und du handelst daraus, dann machst du eigentlich mehr kaputt als nötig. Wer es vielleicht gar nicht so schlimm ist, aussieht. Und schon gar nicht lass dich reinziehen hier in einen riesen Konflikt und heilt dagegen und so weiter und so fort. Verlass deinen Platz nicht. Denn Gelassenheit verhindert große Sünden. Das ist was wir alle lernen müssen, glaube ich, gelassen zu sein. Ich glaube, mit dem Alter lernt man das immer mehr. Ne? Also ich denke schon, dass ich sagen kann, ich bin über die Jahre ein bisschen gelassener geworden. Als junger Kerl war ich selber sehr aufbrausend und bin sehr schnell in die Höhe gegangen. Und wenn mich irgendwer angegriffen hat, immer gleich dagegen. Und man lässt sich nichts gefallen. Und dann mache ich nicht mit, das lasse ich mit mir nicht machen und so weiter und so fort. Na, und man reagiert oft überzogen auf verschiedene Situationen oder auch verschiedene Menschen auch, die einen mal so, ich weiß nicht, ein bisschen blöd angehen oder einem das Leben ein bisschen schwer machen. Oder die Nörgler oder die kritisieren und so.
Bevor man Antwort gibt, lieber dreimal tief Luft holen. Ne?
Ja, mit der Zeit, man lernt. Und ich glaube schon, dass ihr ein bisschen mehr Gelassenheit gelernt habt. Nicht alles gleich zu ernst nehmen. Nicht alles gleich. Hey, wenn du so bist, dann kannst du mich mal, ne? Dann laufe ich weg. Ne? Dann verlasse ich meinen Platz oder so. Oder Also gerade im Reich Gottes ist es ja wichtig. Ne? Es gibt ja immer Konflikte und Angriffe und der Feind will entzweien und zerstören. Und wenn wir da zu schnell sind, zu schnell im Reagieren sind auch, dann ist es oft nicht weise. Und so ist besser, wir bleiben auf unserem Platz hier, halten unseren Posten auch geistlich gesehen, halten die Stellung sozusagen und vertrauen, dass der Herr wirken wird und dass er größer ist als alles andere. Und schon gar nicht, dass wir uns zur Sünde verleiten lassen, weil vielleicht ein anderer gegen uns sündigt, weil ein anderer unweise handelt, dass wir selber unweise werden. Ich mag das, dass ich beim Biffer gearbeitet habe, noch der Rudi Seitz, weiß nicht, du kennst ihn, glaube ich, gar nicht mehr, gell? Der war vor vielen Jahren mal in der Gemeinde, der hat da im Verkauf gearbeitet. Und wenn es so richtig stressig herging und da die Emotionen teilweise auch hochgingen, der Rudi hat immer gesagt, wir fertigen nur Haustüren. Nicht zu ernst nehmen. Ne? Es geht nicht um Leben und Tod und Gelassenheit.
Wie der Prediger am Sonntag das gebracht hat mit dem Schnee, gell? War gut, ne? Dass du nicht gleich in Zorn ausbrichst. Ne?
Ja, ja, genau. Gelassenheit ist eine gute Sache.
Aber du, das ist wirklich schwer. Man soll, wie du auch gesagt hast, man soll lernen abschalten, also ne? Nichts denken, was ihr habt, ne? Ruhezeit.
Hörendes Gebet, das hörende Gebet.
Nein, auch das Schweigen, wie du gesagt hast. Ne? Ja. Also du, das, ich bring's nicht fertig. Ich bring's einfach nicht fertig. Ich kann meine Gedanken, wenn ich eine Weile, ja, aber das dauert kaum und dann kommen mir schon wieder mal irgendwelche Gedanken in den Kopf. Ich weiß gar nicht, wie ich das üben soll.
Ja, ich glaube, es ist auch gar nicht schlecht, die Gedanken auszuschalten in dem Sinn. Ne? Das ist so,
ja,
das wäre so ein bisschen östliches Denken zu sagen, ja, du darfst nichts mehr denken, du musst ganz leer werden.
Ja, und wie willst du das lernen? Ich bin das nicht fertig.
Ich denke, ruhig werden. Mir fällt es auch schwer, ich brauche auch relativ lange, ja, bis ich wirklich so in diese hörende Haltung reinkomme.
Ja.
Heißt ja nicht unbedingt, dass wir nichts mehr denken, dass wir da völlig leer sind, aber wir...
Also ich habe heute Nacht wieder...
Ein bisschen auf Empfang gescheit.
Ich bin 6 wieder nicht, ich glaube 3 oder war es gar 2. Ich konnte nicht einschlafen. Ich habe gebetet. Während dem Beten kommen mir dann manchmal Gedanken. Da denke ich, das darf doch nicht wahr sein. Ja?
Ja.
Also es war furchtbar heute Nacht. Also ich war froh, wie der Tag da war. Bin ich dann aufgestanden, bin dann ist dann weggefahren. Und dann bin ich auch aufgestanden. Also es war schlimm. Diese Nacht, ich weiß nicht, an alle möglichen Dinge gedacht. Und dann, nein, Herr, jetzt lege ich es ab. Bitte helf mir, ich will jetzt gar nichts mehr denken. Ungebetet. Ja, das war gar nicht schon wieder, habe ich die blöden Gedanken gehabt. Also es war schlimm.
Ja gut, wenn man im Bett liegt, ist das manchmal nicht der Geistes.
Nein, dann habe ich gedacht, ich weiß nicht, wie soll ich jetzt das üben?
Also da hilft es dann manchmal wirklich aufzustehen und mal laut ein Kapitel in der Bibel zu lesen, ja, oder so, und dann ist das...
Ja, ich wollte erst auch nicht gedacht, wenn ich aufstehe, wird mein Mann wach. Ja, die Tanne, ja, mich, die hätte ja sowieso. Ne?
Ja.
Also es war schlimm heute Nacht für mich. Ja, es war jetzt nur zwischendurch.
Vers 5, es gibt ein Übel, das ich unter der Sonne gesehen habe, gleich einem Versehen, das vom Machthaber ausgeht. Die Torheit wird in große Würde eingesetzt und Reiche sitzen in Niedrigkeit. Ich habe Knechte auf Pferden gesehen, und Oberst, die wie Knechte zu Fuß gingen. Also, ich glaube, es geht hier um schlechte Personalentscheidungen. Würden wir heute sagen, ein Machthaber, der einem Toren große Würde gibt und in eine tolle Position einsetzt, und einen anderen, einen Reichen, vielleicht auch reich an Weisheit, ich vergeistliche das Ganze jetzt ein bisschen mal, der sitzt in Niedrigkeit. Und da sind Knechte auf Pferden, die haben eine gehobene Position. Und dann gibt es Oberste, die wie Knechte nebenan zu Fuß laufen. Also eigentlich soll es umgekehrt sein. die sollten in der Position sein, die Weisen sollten in der hohen Position sein und die Toren, die können die sein, die daneben herlaufen. Auch hier die Konsequenz von schlechten Personalentscheidungen oder Leidenschaftsentscheidungen. Und die Bibel warnt uns ja auch im Neuen Testament davor, ne? Sagt, lege nicht zu früh irgendjemanden die Hände auf, und die Ältesten sollen geprüft sein auch, und Leiter sollen Menschen sein mit Charakter, und er gibt uns ja diese Listen im 1. Timotheusbrief und im Titusbrief, wie reife Menschen eigentlich sein sollen. Leiter sollen reife Menschen sein. Ich blätter gerade bei Jakobus vorbei, da haben wir auch einen guten Vers hier drinnen, ne, über Weisheit. Da haben wir den Kontrast hier zwischen weltlicher Weisheit, einer teuflischen eigentlich, einer irdischen, Ende vom Kapitel 3 in Jakobusbrief. Wenn ihr bittere Neid und Eigennutz in euren Herzen habt, das ist eine Weisheit, die nicht von oben kommt, sondern die ist irdisch und sinnlich und teuflisch, denn wo Neid und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Also Neid und Eigennutz, wo das unser Motiv ist, oder das Motiv von Menschen, wenn wir beobachten, wer ist fit für Leidenschaft. Wie selbstsüchtig ist er? Ich meine, ich weiß nicht, ob wir je sagen können, wir sind völlig frei davon. Aber haben wir gelernt, uns selbst zu verleugnen und andere höher zu achten als uns selbst. Handeln wir aus Neid oder aus Eifersucht oder solche Dinge. Es sind Warnzeichen. Er sagt, die Weisheit von oben ist aufs Erste rein und friedsam, gütig, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit, da wird in Frieden denen gesehen, die Frieden stiften, also Frieden liebende Menschen. Und im 1. Timotheus 3 haben wir so eine Liste, wie ein Aufseher oder ein Ältester in der Gemeinde ein Leiter sein soll. Er soll untadelig sein, steht da in Vers 2. Das heißt, jemand, der einen guten Ruf hat. Mann einer Frau, der einer Frau treu ist, einer, der nüchtern ist, besonnen, das hat man schon, ne? Da kommt wieder diese Gelassenheit rein, dieses nicht gleich reagieren, sondern erstmal denken, erstmal mit dem Herrn im Gespräch sein. Sittsam, anständig, würden wir sagen. Gastfrei, gastfreundlicher Mensch. Lehrfähig, einer, der fähig ist, andere zu lehren. Kein Trinker, kein Schläger, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wer 6 nicht ein Neubekehrter, damit er sich nicht aufbläht, also nicht stolz wird, muss ein gutes Zeugnis haben vor denen, die draußen sind, wer 7, damit er nicht in übles Gerede reingerät. Das passt auch gut zu dem ersten Vers, den wir heute angeschaut haben. Ne? Guter Ruf vor denen, die draußen sind, weil bisschen Dummheit kann dein ganzes Zeugnis zerstören. Also die Bibel ermahnt uns oder ermutigt uns, wenn wir Leiter nach Leitern Ausschau halten, dass wir nicht den Fehler machen, der hier beschrieben ist, dass wir Toren eigentlich, die selbstsüchtig motiviert sind und aus Neid und aus Ruhmsucht und so weiter handeln, aus niederen Motiven eigentlich, aus selbstsüchtigen Motiven, dass wir die nicht in Würden einsetzen oder in Positionen setzen. Und dass die dann, die vielleicht wirklich geistlichen Reichtum haben und reife Menschen sind, dann in Niedrigkeit daneben sitzen und anders sind. Das wären schlechte Entscheidungen. Und dann die nächsten Verse in dem nächsten Abschnitt haben wir Torheit bei der Arbeit. Sagt, wer eine Grube gräbt, kann hineinfallen, und wer eine Mauer einreißt, den kann eine Schlange beißen. Wer Steine bricht, kann sich an ihnen verletzen, wer Holz spaltet, kann sich an ihm gefährden. Was denkt ihr, ist die Ermutigung da drin oder die Ermahnung? Es sind vier Bilder von jemandem, der bei der Arbeit ist. Einer gräbt eine Grube, der andere reißt eine Mauer ein, der andere bricht Steine und der letzte, der spaltet Holz.
Aber am ersten heißt es ja, wer dem anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, ne?
Ja, okay. Wird hier nicht unbedingt gesagt, dass er die Grube einem anderen gräbt. Einfach das Bild, er gräbt und er kann hineinfallen.
Nein, das heißt so viel, wann ich jetzt vielleicht, kann auch so ausgedrückt werden, wann ich jetzt über dich was Schlechtes sage.
Ja.
Verstehst? Du gräbst dem eine Grube, dass er, ne? Und am Schluss geht es dann auf dich zurück. Ne?
Ja, ja.
Und darum heißt es, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Also wenn du dem anderen schlecht willst, am Schluss fällt es auf dich zurück.
Aha.
Und ein Tor bist. Ne?
Ja. Ja, das verstehe das Sprichwort schon, aber hier wird nicht unbedingt gesagt, na, wer anderen eine Grube gräbt, sondern gräbt überhaupt eine Grube und kann hineinfallen. Also die Ermahnung ist eigentlich hier vorausschauend zu sein bei der Arbeit. Auch das ist ein Teil von Weisheit.
Mhm.
Na, wenn du gräbst, dann musst du dran denken, da ist eine Grube, ich könnte hineinfallen. Wenn du eine Mauer einreißt, und du bist in einem Gebiet, wo Schlangen sich aufhalten, die sich manchmal gern in Wänden verkriechen, dann ein bisschen vorausschauend sein, einfach damit rechnen. Wer Steine bricht, kann sich an ihnen verletzen, wer Holz spaltet, sich an ihnen gefährden. Also eigentlich ist immer, der tut sich eigentlich selber weh, der Tor, der nicht vorausschauend arbeitet. Also die Konsequenzen bedenken oder Gefahren bedenken. Bisschen in die Zukunft schauen, ein bisschen vorausschauen. Ich denke, das ist hier gemeint, mit Bedacht an die Arbeit gehen. Ich denke, es ist immer gut, wenn wir uns überlegen, was sind die Konsequenzen oder was könnten die Konsequenzen von dem sein, was wir tun. Was ist auch Weisheit oder wo lauern Gefahren? Ja, manchmal tun wir dumme Dinge, die auf uns selbst zurückfallen, oder wir verletzen anderen, also unbedachte Dinge, und wir tun was, wir sagen was und es ist nicht vorausschauend, wir haben nicht die Konsequenzen bedacht, was es auslösen könnte, und am Ende tut es uns selber weh. Und ja, vielleicht zerstört eine Beziehung oder belastet eine Beziehung. Also vorausschauend sein. Und dann in Vers 10 heißt es, wenn das Eisen stumpf geworden ist und niemand die Schneide schleift, so muss man seine Kräfte mehr anstrengen. Aber ein Vorteil ist es, die Weisheit richtig anzuwenden. Also sehr eindrückliches Bild auch. Zwei Männer, die am Hacken sind, der eine, also beide Äxte werden stumpf und der eine nimmt sich eine Auszeit, um sein Werkzeug zu schärfen, wieder scharf zu machen. Der andere macht es nicht, der denkt sich, okay, das wird Zeitverschwendung. Der hackt einfach weiter mit seiner stumpfen Axt, aber am Ende, wer wird mehr zustande bringen? Der mit der scharfen Axt. Ne? Und auch das ist Weisheit, wieder vorausschauend zu arbeiten. Auf das Werkzeug zu schauen, zu schärfen. Ich weiß nicht, wie wir das geistlich anwenden können. Ich glaube, wenn wir am Dienen sind, wenn wir am Geben sind, wenn wir im geistlichen Dienst für den Herrn beschäftigt sind, dass so Zeiten gibt, wo wir wirklich ein bisschen stumpf werden, ein bisschen müde werden und ein bisschen erschöpft werden. Und immer wenn wir geistlich investieren, dann geben wir von uns auch und ja, es kann sich ein bisschen auspowern. Und vielleicht kann man das so anwenden, zu sagen, es ist manchmal gut, sein Werkzeug wieder zu schärfen. Das Werkzeug sind wir, in dem Fall mal eine Auszeit zu nehmen mit dem Herrn, mich wieder füllen zu lassen, mich wieder zurüsten zu lassen und schärfen zu lassen. Und dann kann ich wieder an meinen Dienst gehen oder an meine Arbeit gehen. Und es wird am Ende effektiver sein, als wenn ich einfach nur einfach durch Power und durch arbeite. Also dieses Muster haben wir auch von Gott. Ne? 6 Tage arbeiten, einen Tag ruhen. Eigentlich. Also dieser Rhythmus zwischen Arbeit und Erholung und wieder zurüsten, wieder schärfen. Das ist also eine Anwendung, die mir einfallen wird.
Und beim Schneiden fällt mir auch das zweischneidige Schwert ein oder das Wort Gottes ein. Also, weil wir das ja auch immer, also sagen wir mal, wir müssen ja auch Wort Gottes immer wieder aufnehmen und drüber nachdenken und dass es scharf bleibt, sage ich mal, ne? Aktiv, dass man in der Anwendung die richtigen Worte, die richtigen Bibelverse eben oder was Gott da meint, anwendet. Ne? Sonst ist es auch stumpf. Oder?
Ja, ist ein guter Punkt. Dass wir ich denke auch an den Vers, wo es heißt, zwei Brüder oder zwei Männer, na, die reiben einander und schärfen einander. Das ist ja auch was Gott tut, wenn er uns mit Menschen zusammenstellt, mit denen wir uns so ein bisschen reiben. Da wird auch unser Charakter geschliffen. Ne? Wir lernen Geduld und so unsere harten Kanten werden abgeschliffen. Auch das ist was, das ist ja alles Zurüstung. Ne? Wir Jesus ähnlich werden. Es geht ja um Charakter eben, um Jesus-Ähnlichkeit. Dann bin ich auch wieder effektiver im Dienst an anderen, wenn ich geduldiger bin, wenn ich langmütig bin und vergebend bin und diese Dinge. Vielleicht ist das auch so ein Schärfen, was man nicht verachten dürfen.
Aber auch was denn heißt, muss man mit ganzer Kraft arbeiten, heißt es für mich, also mit menschlicher Kraft. Ne? Und so ist es ja auch wirklich, wenn man Gott nicht wirken lässt in solche Gespräche oder was. Also ich meine, wenn man sich nicht da wirklich auf den Heiligen Geist verlässt, was sage ich jetzt oder so, das verpufft. Ne? Macht man aus eigener Kraft und denkt hinterher, daheim fallen einem dann die ganze Stille ein, was man jetzt sagen könnte. Ne? Also nicht mit Bibelworte konfrontieren, aber mit der Wahrheit, die dort rauskommt. Ne?
Stimmt,
so sehe ich auch aus ganzer Kraft.
Ich kann aus eigener Kraft schaffen, ne?
Ja.
Stumpf, hier aus meiner eigenen Weisheit, oder ich kann hier zweischneidiges Schwert, Gottes Führung, Gottes. Das ist ein guter Punkt, ja. Dann ist es scharf, dann ist es effektiver.
Und es ist halt auch, aber Weisheit bringt Vorteil und Gewinn. Gottes Weisheit.
Ja. Ich denke auch an Timotheus, wo der Paulus dem Timotheus schreibt, fache die Gnadengabe an, die in dir ist. Also auch unsere Gaben können wir eigentlich schärfen. Ne? Auch da können wir wachsen in diesen Gaben, die Gott uns gegeben hat oder Intellekt, den er uns gegeben hat, den können wir schärfen oder unser Verständnis.
Wem Weisheit mangelt, der bitte.
Umgang mit Menschen können wir wachsen und lernen. Also das eine ist vorausschauend zu arbeiten, das andere ist, ja, ich sag mal, schlau zu arbeiten oder statt nur mit voller Kraft auch hier Zeit zum Schärfen zu nehmen oder das Werkzeug zu schärfen, klüger zu arbeiten vielleicht. Ich meine, beide arbeiten, aber der eine arbeitet auf jeden Fall klüger, der seine Axt schärft. Wenn die Schlange vor der Beschwörung beißt, so hat der Beschwörer keinen Vorteil. Also auch wieder falsche Timing haben wir hier eigentlich. Ne? die Schlange beißt, bevor sie richtig beschwört ist. Und ich glaube, die Leute tun das, indem sie mit ihren Bewegungen und so, indem sie die Schlange abgelenkt oder beschäftigt halten. Ist eine Kunst eigentlich, ich weiß nicht, wie es genau funktioniert, ne? Aber damals war das so ein beliebter Unterhaltungssport, hier Schlangen beschwören. Aber wenn du das nicht richtig machst, wenn du das Timing nicht richtig erwischst, dann wirst du auch gebissen und hast wieder keinen Vorteil. Jetzt im Vers 12 geht's ums Reden des Toren. Also vorhin hat er gearbeitet, jetzt fängt er an zu reden. Der Tor: Die Worte aus dem Munde eines Weisen bringen ihm Beliebtheit, aber die Lippen eines Toren verschlingen ihn selbst. Sehr eindrückliches Bild. Also tust du selber weh mit dem, was du sagst. Törichte, was du von dir gibst. Einfach so dahin plappern. Ne? Der Anfang der Worte seines Mundes ist Torheit und das Ende seiner Rede böser Unsinn. Also von Anfang bis Ende schwallt er nur Torheit. Und Teil von Torheit ist, dass er Gott ausklammert aus seinem Leben. Das schwingt ja hier immer mit, Beweisheit und Torheit. Ne? Und deswegen ist das Ende seiner Rede auch böser Unsinn. Ja? Hat das Böse im Sinn, er redet Schlechtes und er redet zu viel. Hier im Vers 14, der Tor macht viele Worte. Dieses Unbedachte dahinplappern. Wir sollen schnell sein beim Hören, aber langsam zum Reden, heißt es im Jakobusbrief auch. Das ist unsere Zunge zäumen, weil die Zunge ist wie so ein Feuer, das einen ganzen Waldbrand verursachen kann. Was du mal gesagt hast, ist draußen und kannst nicht mehr so leicht zurückholen. Es brennt weiter. Deswegen hat Gott uns einen Mund gegeben und zwei Ohren. Erinnert uns dran. Aber der Tor macht viele Worte. In Sprüchen heißt, dass der Weise wenige Worte macht. Der hört mehr, als dass er redet. Der Mensch erkennt nicht, was sein wird und was nach ihm sein wird. Wer teilt es ihn mit? Vielleicht hat er darüber viele Worte gemacht, spekuliert über das, was er eigentlich gar nicht wissen kann. Manche Menschen machen sich da selber verrückt mit ihren Sorgen und Spekulationen. Ah, das könnte passieren und das könnte passieren und bla 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 bla. Die Arbeit des Toren macht ihn müde, ihn, der nicht zur Stadt zu gehen weiß. Also, er arbeitet. Er müht sich und das macht ihn müde, weil er nicht weiß, er arbeitet auch. Und er ist so verwirrt eigentlich, er kennt nicht mal mehr den Weg in die Stadt. Also hier haben wir wirklich einen Verwirrten, der, obwohl er nicht viel weiß, viel redet und bla bla bla. Nicht weiß er es. Dann geht es wieder um Leiterschaft. Toren an der Leiterschaft. Vers 16: Wehe dir, Land, dessen König ein Junge ist und dessen Oberste schon am Morgen speisen. Glücklich du, Land, dessen König ein Edler ist und dessen Oberste zur rechten Zeit speisen, als Männer und nicht als Zecher. Also ich glaube, mit Jungen und Edlen, dieser Kontrast hat wieder was mit Charakter zu tun. Ein unreifer Mensch versus, also im Gegensatz zu einem reifen Menschen. Wehe dem Land, dessen König ein Unreifer ist. Und dessen Oberste schon am Morgen speisen, also die haben die falschen Prioritäten. Denen geht es um sich selbst. Wie können wir es bequem haben? Yes, wir wollen gut essen. Ja. Wir wollen gut leben, drehen sich um sich selbst. Leute sind für sie da, dass ihnen gut geht.
Also bei mir steht bei dir auch Kind. nicht unreife, weh dem. Vers 16, dessen König ein Kind ist.
Nein, ein Junge ist.
Okay. Kommt das selber raus. Ja. Der König, wenn er ein Kind ist, wird er ein Junge sein. Auf der anderen Seite, glücklich ist das Land, dessen König ein Edler ist. Denn geistlich gesprochen, geistliche Reife und dessen Oberste zur rechten Zeit speisen als Männer und nicht als Zecher. Also die, ich meine, gehört auch dazu zu speisen und muss sich ja nicht bei allem immer nur selbst verleugnen und gar nichts mehr essen, ne? Aber alles zu seiner Zeit. Das war nicht die Priorität. Die einen waren Zecher, denen ging es darum. Für die anderen war es ja zur rechten Zeit. Also wieder Vorsicht vor Leidenschaft, die sich um sich selbst drehen. Also ich finde es immer wieder bedenklich, wenn man so erzählt bekommt von irgendwelchen geistigen Leidern und so weiter. Und also ich finde es schon immer schlecht, wenn die Leute ständig über ihren Leider reden. Dann merkt man eigentlich schon, dass da was faul läuft. Wenn nicht über Jesus geredet wird, sondern über Leider. Der Walter hat mir das gesagt. Gibt zwar einen, der in der Schweiz relativ bekannt ist, ein Sektenführer eigentlich, der ist voll abgedriftet. Der Walter hat gesagt, dass merkt man schon, Leute aus der Gemeinde reden immer über ihn, immer über den Leitern. Normalerweise, wenn Christen sich treffen, reden sie über Jesus. Da geht es immer um den. Und das ist dann schon eine rote Fahne eigentlich. Jesus hat gesagt, wer unter euch der Größte sein will, der soll der Diener aller sein. Und leiten im Reich Gottes heißt dienen. Und nicht sich selbst bedienen oder sich bedienen lassen. Und das ist auch geistliche Reife. Vers 18, durch Faulheit der beiden Hände senkt sich das Gebälk und durch Lässigkeit der Hände tropft das Haus. Also die Toren sind faul. Faulheit ist kein biblischer Wert. Geht so weit, dass es im Thessalonicher Brief heißt, wer nicht arbeiten will, der soll nicht essen. Geh zur Ameise, du Fauler, hat es in den Sprüchen geheißen, und lern von ihr. Aber wenn wir Dinge schleifen lassen, dann senkt sich das Gebälk und durch Lässigkeit der Hände tropft das Haus. Gilt bei allem, was wir bauen, wenn wir nicht voll dabei sind. Das heißt in unserem geistlichen Dienst. Dann wird es ja nicht gut sein, wenn es lässig ist. Wir müssen es schon ernst nehmen, was der Herr uns auch anvertraut. Um zu lachen bereitet man ein Mahl und Wein erheitert das Leben und das Geld gewährt dies alles. Ich weiß nicht genau, worum es da geht. Ich habe da unterschiedliche Auslegungen gelesen. Also entweder ist es wieder so eine Fortsetzung von dem Toren, dem es nur um ja, Essen, Trinken, Lachen, Geld geht, oder es ist ein Kommentar über das Vorausschauende wieder. Hey Mann, es gibt eine Zeit zu lachen und zu essen und heiter zu sein, das gehört zum Leben dazu und das ist schön und gut, und ich denke, wir Christen sollten die freudigsten Menschen sein, wir sollten verstehen zu feiern. Wir haben allen Grund zu feiern. Aber das Geld gewährt es alles. Also wieder einer, der vorausschauend ein bisschen gesagt hat, ich erarbeite mir was und dann habe ich was und dann kann ich mir auch was leisten damit. Also ich habe so diese so unterschiedliche Auslegungen gelesen zu diesem Vers. Auch in deinen Gedanken fluche nicht dem König und in deinen Schlafzimmern fluche nicht über den Reichen, denn die Vögel des Himmels könnten die Stimme entführen und was Flügel hat, das Wort anzeigen. Also wieder vorsichtig sein mit dem, was du redest, vor allem wenn du schlecht über andere redest oder denkst. Jesus hat gesagt, das, was im Verborgenen redet, wie gesagt, werden die Sperlinge von den Dächern rufen. Meistens kommt das, was im Herzen ist und in den Gedanken ist, meistens kommt es dann doch irgendwo an die Oberfläche. Und meine Erfahrung ist, die wenigsten, wenn es so geredet wird, so, ach, ich sage dir irgendwas im Geheimen weiter, aber sag es nicht weiter. In den allerseltensten Fällen wird es nicht weiter gesagt, sondern es zieht seine Kreise. Und so besser gar nicht schlecht über andere reden. Ne? Eure Rede sei erbauend, zur Auferbauung, zur Ermutigung und nicht niederreißend. Und wenn wir nichts Positives zu sagen haben, ist es eigentlich besser, wir schweigen. Oder wir reden mit der Person persönlich drüber, wenn es da ein Problem gibt. Weil die muss es hören, aber niemand anderer. Aber wenn du so hintenrum fluchst hier im Verborgenen, dann könnte sein, dass es doch irgendwie an die Oberfläche kommt. Und dann hast du wieder ein Problem, dann erntest du die Frucht deiner eigenen Torheit. Sehr praktisch hier, ne? Kapitel 11, Vers 1. Wirf dein Brot hin auf die Wasserfläche, denn du wirst es nach vielen Tagen wiederfinden. Oder dennoch wirst du es nach vielen Tagen wiederfinden. Habe ich auch zwei unterschiedliche Auslegungen gelesen.
Ja, und wo liest du die Auslegung?
Ja, in verschiedenen
da extra ein Buch dazu?
Kommentaren. Ja. Ah.
Gut.
Also eine Auslegung wäre einfach das Brot hier verschwenderisch eigentlich zu sein. Und das andere ist, und ich denke, das passt fast besser hier in den Kontext rein, freigebig zu sein. Wirf dein Brot hin auf die Wasserfläche. Das scheint ja auf den ersten Blick verschwendet zu sein. Ne?
Ja, du wirst es wiederfinden.
Du wirfst was ins Wasser und es ist weg und die Leute werden sagen, du bist ja total bescheuert, ja, dass du das machst. Aber es heißt dann weiter, du wirst es nach vielen Tagen wiederfinden. Nicht gleich, es mag eine Zeit lang dauern, aber du wirst wieder zurückbekommen. Ich glaube, es geht hier um Freigebigkeit, weil es passt auch gut zum nächsten Vers. Deswegen sage ich, es passt besser zum Kontext. Gib Anteil 7 anderen, ja 8,
ja, sogar.
Denn du weißt nicht, was für Unglück sich auf der Erde ereignen wird. Also Freigebigkeit. Gib, selbst wenn deine eigenen Gedanken oder andere dir sagen, hey, du kannst gar nicht geben, das ist verschwendet, das schmeißt das hier ins Wasser und du siehst sowieso keine Frucht und im Neuen Testament heißt es, na, wenn wir segensreich geben, dann werden wir segensreich ernten. Wenn wir geizig sind, dann werden wir auch wenig ernten, also im Kontext von geben. Und ich denke, wir könnten hier jetzt nicht nur an Geld denken, also auch an Geld. In der Stelle im Neuen Testament geht es konkret um finanzielles Geben, aber auch von uns selbst geben, unsere Zeit geben, unsere Gaben einbringen. Ne? Manchmal kommt es dir vor, als würdest du das hier auf die Wasserfläche werfen und es schwimmt weg und es macht auch eh keinen Unterschied. Ja? Also diese Zeit, es ist verschwendet, die ich jetzt mit dieser Person in Not, sagen wir, verbracht habe und die Leute hören ihn nicht. Ich fand das sehr eindrücklich, diese Geschichte, die der Walter erzählt hat, von der einen Frau, die einfach gesagt hat, diesem Mann, der sie dazu gelabert hat, im Bus oder in der Straßenbahn,
gesegneten Tag.
Und sie hat einfach gesagt, gesegneten Tag noch. Und er wäre auf dem Weg, sich umzubringen.
Ja.
Und er hat es nicht getan, weil ihm diese Worte im Kopf waren. Ne? Vielleicht hätten die Leute gesagt, hey, das ist doch totale Zeitverschwendung, dass du da sitzt und dich voll labern lässt von diesem verwirrten Typen da und dass du ihm dann noch ein Segenswort gibst, das schmeißt dir dein Brot in das Wasser. Nee, aber es wird zurückkommen, es ist nichts umsonst, es ist nichts umsonst, was wir sehen oder was wir geben. Das ist ja oft so, gerade wenn wir geistlich investieren, geistlich geben, Jüngerschaft, wir kennen es aus eigener Erfahrung, aber bei den anderen Menschen sind wir oft ungeduldiger als bei uns selbst. Veränderung braucht auch viel länger, mehr Zeit, viel länger, als wir uns das wünschen würden. Ich würde mir wünschen, ich predige einmal über eine Sache und alle sagen, jawohl, ich habe es verstanden und das setzen wir um. Die Tatsache ist, du predigst das fünfmal und zwei Wochen drauf kommt jemand und sagt, hey, kannst du mir das mal erklären? Ich verstehe das nicht. Und du hast eh schon fünfmal drüber gepredigt und die haben gar nicht zugehört. Das passiert öfter mal oder es geht zumindest halt ins Herz. Ne? Es geht oft da rein, in einem Ohr, beim anderen raus und du hast den Eindruck, hey, wenn ich nichts gesagt hätte, dann wäre es genauso gut gewesen. Ne? Und du schmeißt hier die geistliche Nahrung sozusagen hier in den Bach, in den Fluss und es schwimmt weg und du siehst keine Ergebnisse. Erstmal. Aber urteile nicht zu früh, nicht zu schnell. Du weißt nie, was für Frucht es bringt. Ne? Manchmal hören wir von, oder oft, ne? Das was Kindergottesdienst, ja, die Kinder, wohl ihr da den Eindruck hatte, die hören überhaupt nicht zu und das war jetzt völlig umsonst heute und dann erzählen die daheim oder ein paar Jahre später, ne, sagen sie, hey, das hat mich damals so beeindruckt, was du da gesagt hast. Oder Walter hat auch diese Geschichte erzählt von diesem Mann, der einfach Traktate ausgeteilt hat und dann Jahre später ist einer zurückgekommen, der sich wirklich bekehrt hat dadurch, aber er hat erst nichts gesehen. Wenn wir rausgehen, um mit Leuten auf der Straße über Jesus zu reden. Es ist öfter mal so. Letztes Mal am Samstag, Kar-Samstag, war es so, dass ja, wir hatten ein Gespräch, was so ganz okay war, aber nichts, wo wir jetzt gesagt hätten, wow, das war jetzt richtig
eingeschlagen.
Wo wir gedacht haben, hat jetzt wirklich ja was eingeschlagen oder es ist direkt ins Herz gegangen oder so. Manchmal so ein bisschen das Gefühl, okay, da haben wir jetzt hier den Wind gesät oder das Futter in den Bach geschmissen. Aber es kommt wieder und deswegen gib 7 Anteile. Selbst wenn du denkst, ach, ich kann mir das nicht leisten, ja sogar 8. Wenn du weißt gar nicht, was für ein Unglück sich auf der Erde ereignen wird, vielleicht ist übermorgen eh alles weg. Na, wenn du Geld in Zypern angelegt hattest, von einen Tag auf den nächsten gleich 50% oder 60% weg davon. Hättest du es vorher investiert, statt aufzuhäufen, hättest du vielleicht einen Schatz im Himmel gesammelt und es hätte gute Frucht gebracht. Also hier Mut zur Freigebigkeit oder Mut, ja auch Zeit zu investieren, Gaben zu investieren, frohe Botschaft weiterzusagen, selbst wenn man nicht gleich sofort Ergebnisse sieht. Aber geben ist seliger als nehmen. Und wer segensreich gibt, der wird auch segensreich ernten. Das sagt der Paulus oder Gott durch den Paulus. Also es ist schon so ein Prinzip. Wenn wir wenig sehen, dann werden wir auch nicht viel ernten. Wenn wir viel sehen, werden wir auch ernten. Und ich denke, ist auch so, als Christen können wir wirklich freigebige Menschen sein. Weil wir wissen, der Herr ist unser Versorger. Und solange ich seinen Willen tun will, solange ich sein Reich zuerst suche, dann wird er mich versorgen mit allem, was ich brauche. Also ich muss nicht ängstlich alles festhalten. Das, was Gott mir anvertraut, vertraut er mir normalerweise auch an, um andere zu segnen. Und das bringt Frucht. Selbst wenn wir es erstmal nicht sehen. Und jetzt haben wir im Vers 3 wieder so eine Einstellung, des Toren. Es geht eigentlich wieder so um Arbeit oder sich mühen. Und er sagt, wenn die Wolken voll werden, gießen sie Regen aus auf die Erde. Und wenn ein Baum nach Süden oder nach Norden fällt, an der Stelle, wo der Baum fällt, da muss er liegen bleiben. Also wir können die Zukunft nicht voraussehen, die ist ungewiss. Haben wir schon im vorherigen Vers gesehen. Wer auf den Wind achtet, wird nie sehen. Und wer auf die Wolken sieht, wird nie ernten. Wie du den Weg des Windes nicht kennst und nicht die Gebeine im Leib der Schwangeren, so kennst du das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. Also du sehst oft so auf das Ungewisse und du kannst es nicht sehen. Also damals ja sowieso ein Wunder. Ne? Heute wissen wir viel mehr. Aber ein Kind, das geboren wird, wo kommen die Gebeine in diesem Kind her? Ne? Da war kein Kind und dann ist eine Geburt und plötzlich ist hier ein Kind da. Wow! Wie hat Gott das gemacht? Ja? Das ist Wunder der Schöpfung, Wunder des neuen Lebens. Das ist heute immer noch ein Wunder. Gerade weil wir verstehen, was da alles abgeht, ist noch viel wunderbarer. Oder wer den Weg des Windes nicht kennt. Jesus hat in Johannes 3 darüber gesprochen. Der Geist ist wie der Wind. Der weht, wo er will, und du siehst es nicht. Also wir können nicht alles verstehen. Und wenn wir darauf warten, bis wir alles verstehen, dann werden wir ewig warten. Und derjenige, der auf den Wind achtet, der wird nie sehen. Der sagt, oh, es weht schon wieder Wind, ich weiß nicht. Oder wer auf die Wolken schaut, der wird nie ernten. Ja, weil er nie sehen wird. Oh, es regnet heute. Weiß nicht, ob heute ein guter Tag ist. Und es könnte sein, dass es regnet. Und ich meine, jeder Bauer weiß, wenn er nicht rausgeht und ein Risiko auf sich nimmt manchmal und einfach sieht, von nichts kommt nichts. Und das gilt auch in unserem Leben. Ne? Also er warnt uns hier auch. Es ist so eine wunderschöne Ausgewogenheit wieder. Er hat vorher gesagt, also dass wir vorausschauend sein sollen. Wer eine Grube gräbt, kann hineinfallen, denke ein bisschen mit, sei ein bisschen vorausschauend. Auf der anderen Seite, du kannst die Zukunft nicht wirklich. Du kannst nicht, manches kannst du voraussehen, wenn da eine Grube ist, dann könntest du reinfallen, okay, damit solltest du rechnen, das macht nur Sinn. Aber andere Dinge kannst du nicht voraussehen. Du weißt nicht, ob du heute siehst, ob du ernten willst, wirst oder wie viel du ernten wirst. Ob es eine gute Ernte sein wird oder eine schlechte Ernte, wie wird das Wetter sein, wird es viel regnen oder wenig regnen, wird es nochmal frieren oder nicht frieren. Und wenn du dich von diesen Gedanken oder Ängsten der Ungewissheit auch abhalten lässt und sagst, ich warte lieber noch und ich werde nicht sehen, es ist so ein bisschen windig und oh Mann, es ist so kalt und wer weiß, ob es heute regnet. Ich weiß nicht, ob wir heute rausgehen sollen auf die Straße mit Menschen Jesus, über Jesus reden. Die wollen ja eh nicht hören. Ja, wenn du nicht siehst, dann wirst du auch nichts ernten. Dann wird auch nichts passieren. Also da ermutigt er uns wieder, Glaubensschritte zu machen. Uns nicht von der Ungewissheit abhalten zu lassen, das zu tun, was eigentlich dran ist. Wozu wir eigentlich berufen sind. Walter hat auch drüber geredet. Am Samstag hatten wir dieses Evangelisationsseminar und ein Punkt war auch über Ausreden, die wir Leute so haben, ne? Warum wir nicht mit anderen über Jesus reden. Ja, die wollen ja eh nicht hören, die sind ja sicher eh nicht offen. Weißt du ja gar nicht, ne? Wir sind immer wieder überrascht, wie offen die Leute sind. Wenn dich deswegen abhalten lässt zu sehen, ne, dann wirst du auch keine Frucht sehen können. Oder ich habe keine Zeit. Wirklich, Walter hat gesagt, wirklich wirst du mal vor Jesus stehen und du wirst zu ihm sagen, Herr, ich habe keine Zeit gehabt. Wir haben alle gleich viel Zeit gehabt. Und wir haben so drüber geredet und sind eigentlich auf den Punkt gekommen, dass es diese Dinge eigentlich vor allem Ausreden sind für das, ja, ich habe keine Lust, das ist eigentlich die Wahrheit. Oder Ich habe Menschenfurcht, ja, mich, Schweinehund, ja, meine Bequemlichkeit. Ich bin bequem, das wäre die Wahrheit und ich habe keine Lust. Aber wir haben oft so Ausreden.
Aber mit dem Wind und die Wolken können ja auch, was du jetzt eben gerade gesagt hast, mit dem Walter, was er doch gesagt hat, eben dieser Gegenwind und diese, ja, die Menschenfurcht halt sein, dass man von Jesus erzählt. Ne? Der kann nicht, da kann man Gottes Wort nicht weitergeben, wenn man halt den Gegenwind so empfindet und die Wolken halt, wenn man denkt, man sieht nichts, es bringt doch nichts, ne? So von wegen. Ja. Kann sagen, was ich will. Aber Gottes Wort kommt nicht leer zurück.
Ne? Und ich denke, das kann man für viele Bereiche nehmen. Ne? Mhm. Man kann sagen, ja, Kindergottesdienst vorbereiten, das bringt eh nichts, die passen eh alle nicht auf.
Ja, für alles.
Oder jetzt mich aufrappeln, weiß nicht, irgendwem im Krankenhaus besuchen gehen, das will wahrscheinlich eh nichts wissen und er ist wahrscheinlich eh müde und wir wissen ja nicht, ob es wirklich ankommt und Wahrheit ist.
Aber man darf sich doch keinen Stress machen. Das geht mir so, ja. Weil ich habe meine Ideen, meine Fantasie ist Wahnsinn. Ich könnte ständig, ich brauche gar nicht mehr daheim sein. Ja. Und da merke ich auch, das kann nicht sein. Ne? Ja, das, was Gott vorbereitet, die Werke, die
Ausgewogenheit,
ne? Und das, was dann am Herz liegt, das tun und nicht da.
Genau. Und da dann aber auch keine Angst zu haben, Glaubensschritte zu machen und zu sagen, okay. Ich meine, wenn wir rausgehen, ich fühle mich eigentlich nie danach. Samstag früher aufstehen, ich fühle mich dann nie danach. Ich muss mich jedes Mal überwinden. Aber wenn ich gehe, ist es eigentlich meistens gut. Und selbst wenn wir das Ergebnis nicht sehen, wir haben unseren Auftrag ausgeführt. Wir waren treu und das ist dann schon wieder ein gutes Gefühl, mit dem kannst du nach Hause gehen und das Wissen, Gott kümmert sich um den Rest. Aber so diese Angst oder ja, Ausreden, Glaubensschritte zu machen. Oh, ich kann nicht geben, weil, wer weiß, ich weiß ja nicht, ob mein Auto kaputt geht oder so und dann brauche ich das vielleicht selber. Aber da ist jetzt einer, der hätte es eigentlich nötiger als ich. Dann, hey, gib und vertraue dem Herrn für das Auto. Also, ja klar, vorausschauend zu leben und das, was realistisch ist, was wir erwarten können, damit wollen wir rechnen, damit wollen wir planen. Ich meine, wir wissen, dass zu Jahresanfang immer eine Jahresabrechnung kommt, hier von den Betriebskosten. Also da müssen wir ein bisschen vorausschauend planen und gucken, dass auch ein bisschen was am Konto ist, dass wir die Rechnungen bezahlen können. Da wissen wir, dass das kommen. Aber auf der anderen Seite jetzt auch nicht von dem Ungewissen Angst haben, irgendwelche Schritte zu tun oder irgendwie aktiv zu werden. Das ist eigentlich töricht. Sagt uns der Salomo hier. Am Morgen sehe deinen Samen und am Abend lass deine Hand nicht ruhen, denn du weißt nicht, was gedeihen wird, ob dieses oder jenes oder ob beides zugleich gut werden wird. Du weißt es nicht. Paulus schreibt dann an Timotheus, sei ein guter Arbeiter, sei ein harter Arbeiter im Reich Gottes. Gilt für alles, was wir tun. Was du tust, tu mit vollem Herzen. Sei ein guter Arbeiter. Du weißt nicht, wie es werden wird. Also gib dein Bestes und vertrau dem Herrn für den Rest. Und es wird gut sein. Du weißt es einfach nicht. Aber wenn du nicht arbeitest, wenn der Bauer nicht sät, dann wird es garantiert keine Frucht geben. Das ist die Garantie. Also lass dich von diesen Ungewissheiten nicht abhalten, das zu tun, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, zu er dich berufen hat. Süß aber ist das Licht und gut für die Augen ist es, die Sonne zu sehen. Denn wenn der Mensch viele Jahre lebt, soll in ihnen allen sich freuen und an die Tage der Finsternis denken, dass sie viel sein werden. Alles, was kommt, ist Nichtigkeit. Das ist wieder so schön, die Perspektive unter der Sonne. Alles ist Nichtigkeit. Und so schön langsam bricht der Salomo aus, auch aus dieser Perspektive, oder kriegt Zweifel zumindest an seiner Perspektive unter der Sonne. Ja, wenn du nur auf die Sonne siehst, dann wird es am Ende wirklich lange, lange finster sein. Weil dann ist das hier und jetzt alles, was es gibt, und dann ab in die Kiste und es ist finster für immer, Film aus, alles egal, alles zu Ende, alles was kommt ist Nichtigkeit. Hier die Perspektive. Aber es sagt hier eigentlich auch, freu dich an dem Guten, was du hast, freu dich in allem. Freu dich in allem, das ist auch was, was Paulus uns schreibt im Philipperbrief. Freut euch, nochmal sage ich euch, freut euch. Freut euch alle Zeit. Sagt dem Herrn Dank alle Zeit für alles. Das ist eine gute Art zu leben. Ja. Können nur wir Christen für alles Danke sagen, weil Gott uns die Verheißung gegeben hat, Römer 8, Vers 28, dass er alles zum Guten mitwirken wird in unserem Leben. Deswegen können wir sogar Danke sagen für das, was erstmal negativ ist oder wir als negativ empfinden. Weil wir wissen, Gott kann es zum Guten gebrauchen. Und er sagt, an die Tage der Finsternis denken, dass sie viele sein werden. Da haben wir natürlich eine andere Perspektive. Er sagt, okay, freu dich jetzt, weil später ist alles vorbei und keine Chance mehr. Ich denke, das können wir uns mitnehmen als Prinzip. Genieße das, was Gott dir schenkt. Sind wir ganz viele in Sprüchen. Genieße die Frau deiner Jugend, die Gott dir gegeben hat. Ja. Genieße, was Gott dir gibt. Sei dankbar für alles. Wir würden es ein bisschen anders formulieren. Wir würden sagen, es kommt alles von Gott. Und in der Ewigkeit können wir uns weiter freuen. Also nicht alles Nichtigkeit und alles zu Ende. Aber wenn wir es mit Dankbarkeit genießen, dann ehrt es wieder Gott. Und dann bringt es ihm auch Ehre. Und ich denke, die Bibel spricht auch drüber, von diesem Freudopfer, ne? Dankesopfer. Das ist auch was Gott ehrt. Ich denke, Christen, die immer nur murren und meckern und negativ denken und hier mit der ernsten, bösen Miene rumlaufen, das ist dann auch kein besonderes Zeugnis für den Herrn. Aber wenn wir Menschen sind, die sich freuen können und die dankbar sind, werdet wie die Kinder. Ich denke da an meine Söhne, die können über sich über Kleinigkeiten so freuen. Das ist das Schöne an Kindern. Ne? So dankbar über die kleinsten Dinge und freuen sich. Und wann, wenn wir so leben könnten, wenn wir wirklich alles aus Gottes Hand nehmen könnten und uns freuen würden, dass wir Klamotten haben zum Anziehen heute. Statt zu sagen, hey, das Shirt ist schon 10 Jahre alt oder keine Ahnung wie alt, ich brauche ein neues, das ist nicht mehr gut genug und das passt mir nicht und das rennt nicht so richtig, wenn wir es umgekehrt machen würden. Und einfach Danke sagen. Dann hätten wir auch viel mehr Frucht für die Ewigkeit wahrscheinlich. Wenn wir ein viel besseres Zeugnis wären. Habt ihr da noch was ihr gesehen habt? Ah, jetzt haben wir lange gemacht. Ich habe jetzt gerade auf die Uhr geschaut. Also ein weises Leben ist Leben mit Blick auf Gott, aber auch fleißig zu arbeiten, das einzubringen, was Gott uns gegeben hat, mit Weisheit zu arbeiten, sich mal wieder schärfen lassen und zurüsten lassen, scharf bleiben auf den Herrn und für den Herrn.
Die letzten Sätze, da kann ich eigentlich nicht so gut verstehen. Ne? Denn wenn der Mensch viele Jahre lebt, soll er in ihnen allen sich freuen und an den Tagen der Finsternis, an den Tag der Finsternis denken. dass sie viel sein werden, alles was kommt, ist Nichtigkeit. Jetzt, was meinen Sie damit?
Ja, ich glaube, er sagt, er hat die Perspektive hier und jetzt. Das heißt, er sagt, genieß dein Leben, solange du kannst, weil irgendwann springst du in die Kiste und dann ist alles vorbei und
ja,
alles
gut,
egal.
Ja, das ist aber nicht vorbei für uns.
Ja, aber das ist so seine Perspektive, wo er Gott ausklammert.
Ach so.
Wir würden sagen, genieß alles und lebe auch mit einer ewigen Perspektive, ja, aber aus einem anderen Grund. Er sagt, lebe für das Hier und Jetzt, weil nachher ist alles, hast du keine Chance mehr. Wir würden sagen, lebe weise hier und jetzt, weil alles hat eine ewige Auswirkung. Ja. Schätze im Himmel werden dir ewig gehören. Schätze, die du nicht sammelst, wirst du ewig nicht haben. Ne? Das sind so. Also Weisheit ist auch, wenn wir weise leben, lebe vorausschauend. Auch für uns vorausschauend, auch mit Blick auf die Ewigkeit, das ist ein guter Punkt hier. Ne?
Ja.
Mit einer ewigen Perspektive investiere dich so in dem Sinn. Aber auf der anderen Seite, wenn du vorausschaust, dann lass dich auch nicht beunruhigen über die Ungewissheiten, die vielleicht sein könnten. Und lass dich davon nicht abhalten, von unnötigen Sorgen oder Zweifeln oder solchen Dingen.
Ängsten,
ja. Aktiv zu sein. Guter Arbeiter zu sein für den Herrn. Ich denke, so können wir das Kapitel fast zusammenfassen. Gell? Mhm. Bet noch mit uns. Vater, danke, dass du Weisheit zu uns sprichst und dass du Torheit, ja, über Torheit zu uns sprichst. Und Herr, da ist in meinen Gedanken oft noch so viel Torheit da, immer wieder, wo wir uns wirklich müssen es lernen, dankbar zu sein und uns zu freuen, wie die Kinder, und vorausschauend zu leben. Ja, auch mit dieser Wachsamkeit, dass nicht irgendeine Dummheit das zerstört, was du oder was du mit uns und in uns aufgebaut hast über Jahre. Und ja, nicht müde zu werden, ihm Gutes tun, sagt dann sein Wort. Weiter zu sehen und zu geben, zu investieren. Vor allem scharf zu bleiben für dich, ja. Ich bitte dich, hilf uns da, das immer wieder zu tun und schärfen zu lassen von dir. Ich habe das gestern in meiner stillen Zeit gelesen auch. 4. Mose 29, die Feste, die Israel gefeiert hat. Nicht nur jeden Tag, den Morgen und den Abend Opfer, sondern auch noch immer einmal im Monat und dann früher und im Herbst noch besondere Feste. Weißt du, was das für uns persönlich bedeutet, Herr, wo man auch diesen Monatsrhythmus einbauen sollen in unser Leben, wirklich regelmäßig. Nicht nur täglich stille Zeit, sondern auch wirklich regelmäßig. Zeit der Zurüstung mit von dir, Herr, schärfen lassen. Mich hat es angesprochen gestern. Ich bitte dich, hilf uns da, Herr, in der Geschäftigkeit unseres Lebens und in diesem, ja, wo oft denken wir hängen in irgendwas drin und das nicht zu vergessen. Ich bitte dich für uns, für jeden von uns, erfüll uns mit deinem Heiligen Geist. Tröst uns zu, Herr. Lass uns nicht müde werden. Lass uns nicht träumen werden, sondern lass uns weise mit dir gehen, jeden Tag. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.
Danke.